Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Eine schwierige, herausfordernde Situation ist Trauer. Wenn Kinder trauern, dann erscheint uns das besonders hart und schwierig. Deswegen habe ich mir heute eine Expertin auf dem Gebiet der Trauerarbeit, der Familientrauerarbeit ausgesucht. Ich bin zu Besuch bei Mechthild Schröter-Rupieper, die quasi die Familientrauerarbeit nach Deutschland gebracht hat. Ich kenne Mechthild seit über 10 Jahren, begegne aber heute zum ersten Mal live. Und zwar in ihrem Institut, im LAVIA, Institut für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Das ist ein ganz wunderbarer Ort, wie ich finde, sehr berührend, sehr liebevoll eingerichtet. Und ich habe ein paar Bilder gemacht, die du in dem Blogpost zu dieser Folge findest, damit du da auch einen Eindruck gewinnen kannst. Was wir heute besprechen, es geht natürlich um das Thema Trauer und wie trauern Kinder und wie kann ich Kinder, die trauern, unterstützen und begleiten. Mechthild spricht aber auch über ihre eigene Kindheitserfahrung mit Tod, was ich sehr ehrlich finde und sehr mutig. Und ja, wir sprechen auch über so Fragen, wieso viele Jungs einfach Ende der Grundschulzeit aufhören zu weinen. Hallo Mechthild, schön, dass du im Podcast bist.
Hallo Chris, ja, danke, dass ich mitmachen kann.
Möchtest du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst?
Ja, okay. Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Söhne, die sind 26, 25 und 21 Jahre alt. Und ich bin vom Grundberuf her Erzieherin, habe ganz lange Pfadfinderarbeit gemacht und mich vor 25 Jahren dazu entschieden, in der Trauerarbeit was zu machen, zu bewirken, und habe vor über 20 Jahren eben Familientrauerbegleitung in Deutschland gegründet und arbeite heute in Gelsenkirchen am Institut für Familientrauerbegleitung, wo Eltern und Kinder hinkommen, wo Kinder oder Eltern verstorben sind. Wir gehen in Familien rein, ich habe noch ein Team dabei und ich bin ungefähr ein halbes Jahr unterwegs und gebe Seminare, Fortbildungen im ganz deutschsprachigen Raum, also im deutschsprachigen Ausland, weil ich das Ganze noch nicht so locker auf Englisch hinkriege.
Ja. Schön, wir sind ja auch gerade bei dir hier zu Besuch, in dem, ich finde, ganz wunderschön, also das ist sehr, sehr berührender Ort, finde ich einfach. Ne? Das ist, auf der einen Seite das alte Haus und dann auch sehr heimelig. Wer da das vorher schon erklärt, wir sind nämlich hier noch in der Küche, dass die Küche so eine Bedeutung hat auch.
Ja, genau, das ist hier das LAVIA-Haus in Gelsenkirchen-Ückendorf und das ist ein Haus mit Seele, sage ich immer. Das ist ein Haus, wo man reinkommt und sich wohlfühlt, Gespräche gut führen kann. Und in der Küche sitzen wir ganz oft am Küchentisch. Wir essen in allen Trauergruppen. Hier steht die Kaffeemaschine, hier steht der Kühlschrank, hier ist aber auch ein alter Schrank aus den 60er Jahren, den ich von Frau Müller aus der Wohnung bekommen habe, bevor die ins Altenheim gezogen ist. Und das ist einfach ein guter Ort für Trauergespräche, weil ich im Laufe der Jahre gemerkt habe, Trauer gehört an den Küchentisch, Trauer gehört nach Hause, Trauer gehört in den Alltag rein, Trauer gehört in die Kneipe rein, Trauer gehört eigentlich erstmal nicht in die Arztpraxis. Da vielleicht hin, wenn jemand nicht trauern kann und daraufhin eben Störungen entwickelt, aber ansonsten braucht Trauer ein Zuhause.
Ja. Ist aber fast so, als hätten wir es irgendwie verloren, oder? Also es war früher ja, da wurde der Leichnam, der blieb halt noch eine Weile im Haus liegen, oder so?
Ja, früher gab es ganz viele Dinge oder Rituale, die ganz praktisch und hilfreich waren, aber früher hat man sich dafür weniger Gedanken um Kinder gemacht. Ich kenne das aus unserer eigenen Geschichte. Unser Großvater und die Großmutter haben mit im Haus gelebt. Und als Großvater starb, sind meine Mutter, mein Vater, meine Tante, die auch im Haus lebte, und meine beiden großen Geschwister mit mir zum toten Großvater gegangen. Die Zwillinge waren Babys, die sind unten geblieben. Und ich war damals 3 Jahre alt. Ich kann mich an die Szene erinnern. Meine Schwester war 6 Jahre alt. Und für mich war das was ganz Gutes. Ich habe das in guter Erinnerung und warmer Erinnerung. Und habe immer gesagt, ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern uns mitgenommen haben. Und eines Tages hat meine ältere Schwester das gehört und hat gesagt, weißt du, das war für mich ganz gruselig. Und ich bin ganz lange bis ins Erwachsenenalter nur noch mit Licht eingeschlafen. Weil mir das Angst gemacht hat. Ich habe nicht gewusst, warum liegt Großvater da. Ich habe gedacht, der Großvater kommt als Geist irgendwann nachts wieder. Und dann ist mir nochmal aufgegangen, dass ich damals Glück hatte, dass ich so klein war und den Unterschied zwischen Totsein und Schlafen gar nicht verstanden habe. Okay. Und ich die Nähe der Eltern brauchte. Meine Eltern hätten aber was erklären müssen. Und sie hätten meiner Schwester zumindest sagen müssen, dem großen Bruder, wir gehen gleich dahin, der Großvater sieht aus, als würde er schlafen, aber der schläft nicht, der ist tot. Ja. Und sie hätten das erklären müssen. Ja. Und meine Mutter sagt heute, das haben wir einfach nicht gewusst. Ja. Und der Alltag, der ging weiter und es war stressig gewesen, neben der Traurigkeit. Und von daher glaube ich, dass es so wertvoll ist, gute Dinge von damals zu übernehmen und mit dem Wissen von heute einfach zu ergänzen. Und ich glaube, dass da viel Gutes bei rauskäme.
Ja. Mhm. Ja, wo du das sagst, ich erinnere mich dran, als meine Oma gestorben ist, in den 90ern, also ich war ja schon 25 oder sowas, und war ich gerade auf dem Vatnerlager. Und die Oma hat bei uns zu Hause gelebt in den letzten Jahren, das heißt, meine Schwester und ich haben uns auch viel um die gekümmert und mit der gespielt und so. Und wir waren irgendwie, weiß nicht, 600, 700 Kilometer weg von zu Hause, und meine Mutter hat dann angerufen und gesagt, ihr braucht nicht zu kommen, ihr braucht nicht die weite Strecke zu kommen, sondern es war gut gemeint. So. Ja. Wir sind dann noch da geblieben, aber weil wir das Pfadfinderlager geleitet haben. Halt, ne? Und dann, aber im Nachhinein habe ich gedacht, weil ich sagte so, für die Oma, ihr wart für die Oma da, als sie da war. Ne? Gab es dann irgendwelche fernen Verwandten, die kamen dann zur Beerdigung. Zur Beerdigung. 30 Jahre vorher waren sie nicht da. So. Und das stimmt, auf die Oma betrachtet stimmt das, aber ich habe gemerkt dann für mich, eigentlich fehlte mir dann was. Ne?
Die Verabschiedung auch nochmal und das Begreifen im Grunde auch. Denn ja, die Eltern sagen ganz oft, behalt die Oma in Erinnerung, wie sie lebendig war. Mhm. Und das ist ein ganz großer Fehler, weil damit schaffen Eltern ja im Grunde ihren Kindern auch ein Blackout. Ja. Es gibt die gesunde Oma, es gibt dann vielleicht die kranke oder alte Oma. Und bevor die in die Erde darf, muss es die tote Oma sein. Ja. Und das wird rausgeschnitten, wie so eine Bilderserie, die gemalt ist, und dann schneidet man die tote Oma im Sarg raus. Und dann malt man anschließend nur ein Grab mit Blumen. Oder man malt Engel an den Himmel. Und wir brauchen die Logik. Und Information schafft Sicherheit. Und Eltern können ihre Kinder trösten in Traurigkeit. Aber Tod löst oft so eine Blockade aus. Tod macht, oder nicht der Tod, sondern der Tod und das Wissen um die Trauer danach löst dann Ängste aus. Und oft nehmen Eltern ihre Kinder nicht mit. Das war ja bei dir jetzt damals nicht gewesen, weil du älter warst. Aber oft...
ich wollte nur sagen, ich habe gespürt, gerade wenn du es erzählst, wie heilsam das gewesen wäre auf einmal. Ja. Die schmerzhaft auch, sehr anstrengend, also die Pfarrei. Aber, ne, und bei kleinen Kindern ist das ja sehr häufig, dass die Eltern das dann denen ersparen wollen.
Quasi so. Genau, das war der Gedanke gerade. Ja. Ja, genau. Und dass sie ihre Kinder nicht weinen sehen möchten, weil Trauer ist ansteckend und das macht die Eltern wieder traurig und dann sagen sie manchmal auch, wein doch nicht, wenn du weinst, machst du mich traurig. So, oh, und dann, Gott, aber so geht es dann hin und her, und davor wollen Eltern die Kinder schützen, und Eltern glauben auch oft, sie haben die Kinder traurig gemacht, aber eigentlich ist die Ursache die traurige.
Ja.
Und Eltern dürften jetzt ihren Kindern helfen, zusammen durch die Traurigkeit zu gehen.
Ja.
Genau, deswegen sind das echt so zwei Aspekte. Aber das, was du gesagt hast, so dieses Begreifen oder vielleicht auch nochmal zu sagen, eigentlich hätte es rund werden müssen mit so einem Abschied eben. Mhm. Und gleichzeitig, glaube ich, werden wir alle solche Erlebnisse haben, dass wir nicht konnten und nicht durften und nicht wollten. Und bestenfalls danach wissen, dass wir es beim nächsten Mal anders machen.
Ja. Also das Begreifen, wo du das sagst, ist ja vielleicht auch gerade für Kinder, die begreifen ja auch wirklich dadurch, dass sie greifen. Also man muss ja auch den Toten anfassen können. Ich weiß, meine Kinder haben bei der einen Oma, die gestorben ist, ja, die mussten sie auch noch streicheln dann halt, ne? So. Das ist halt.
Ja.
Wie wichtig einfach, mhm, war dann einfach.
Meine Tante, die war 2 Tage tot bei uns zu Hause, ja, und wir, ja, hatten die aufgebahrt in ihrem Pflegebett. Und als Malte, der war damals 4 Jahre alt, sie das erste Mal gesehen hat, da stand er vor dem Bett, mhm, und dann sagte er so ganz entschlossen: Tante Clara ist nicht tot, die schläft nur. Und dann, mhm, fasste er sie an und schüttelte sie. Mhm. Und dann hat sich tatsächlich meine Tante, weil die Leichenstarre eingesetzt hatte, am Stück bewegt. Und dann hat er losgelassen, er war auch nicht erschrocken.
Ja.
Aber in dem Moment hat er, ja, begriffen, dass sie nicht schläft.
Ja.
Und er hat sie auch nicht nochmal geschüttelt.
Ja.
Sondern das war etwas, was er begriffen hat.
Ja.
Und da reichen die Augen nicht.
Nee.
Und die Sprache reicht, mhm, nicht. Sondern, mhm, du brauchst einfach mehr dafür.
Ja. Mhm. Was machen deine Eltern, wenn, ja, was, wie geht man damit um? Du sagst, viele haben ja Angst, oder manche haben Angst einfach damit. Oder sind auch selbst überfordert, weil wenn jetzt die Oma stirbt, ist es dann vielleicht meine Mutter oder meine Schwiegermutter so. Das, mhm, ist, macht ja was mit mir, ist ja nicht nur das Kind was.
Ja, wir haben Eltern, die rufen hier an und die fragen nach, ob wir das den Kindern sagen können oder ob die Kinder zu uns in die Trauergruppe kommen können. Und dann geht es immer wieder darum, den Eltern zu erklären, dass es so wichtig ist, dass sie das machen. Weil wenn man Kinder fragt, wer soll dir eine, ja, schlechte Nachricht überbringen, dann sagen Kinder Mama oder Papa.
Ja.
Weil da können sie traurig sein, da können sie sich auch gehen lassen, mhm, da können sie weinen, wütend werden. Wenn ich das sagen würde, die würden mir höflich gegenüberbleiben,
ja, ja, klar,
oder die würden das vielleicht nicht glauben. Einmal, ne, so, dass Eltern deutlich...
Das fängt damit an, dass die Eltern die Botschaft überbringen. Ja?
Ganz genau.
Mhm, okay.
Genau. Und dass man den Eltern sagen kann, ja, und es kann sein, dass du dabei weinst. Und du darfst weinen, mhm, weil dadurch bringst du deinem Kind auch was bei. Du bringst deinem Kind bei, wenn meine Mutter stirbt oder meine, ja, Schwiegermutter stirbt, dann ist das traurig. Ja. Und wenn ich traurig bin, dann weine ich genauso, wie ich lache, wenn ich mich freue.
Ja.
Und du darfst auch dein Kind weinen lassen. Und wie schön ist das für eine Oma, wenn um sie geweint wird.
Ja.
Und was wir eben schon deutlich machen, ist, dass wir sagen, die Kinder, wo eine Oma stirbt, die müssen nicht in eine Trauergruppe reinkommen, weil, ja, das würde ich normale Trauer benennen.
Ah, okay. Ja.
Es sei denn, die Oma ist am Mutterstadt gewesen, also dass die Beziehung zu, okay, Oma größer war als sie zu der Mutter. Und ansonsten ist das der Kreislauf des Lebens. Und auch wenn es eine junge Oma noch war oder eine liebe Oma war,
ja,
wie wertvoll ist es, wenn Kinder die Trauer dabei, wenn Eltern die Trauer dabei begleiten können. Und ich sage immer wieder, jetzt können deine Kinder üben, traurig zu sein, mit dir an der Seite. Und wie schlimm wäre das, du würdest zuerst sterben, Mutter. So, ne? Und du musst, oder ihr müsst im Grunde viele Anlässe nutzen, um Traurigkeit zu üben, denn irgendwann wird dein Kind stehen und muss mit der Traurigkeit um deinen Tod umgehen können. Und dann ist es gut, wenn du deinem Kind auf dem Weg geholfen hast.
Ja, ja.
Und das einfach deutlich zu machen. Und das benenne ich heute sehr deutlich. Ich, ja, rede da heute nicht mehr drumherum.
Ja.
Mhm.
Du empfiehlst das ganz deutlich, da mit offen umzugehen.
Ja, weil wir immer wieder dazu tendieren und sagen, nein, wir schützen die Kinder. Aber, mhm, im Grunde ist Schützen wirklich an die Hand nehmen und, ja, üben und nicht ausschließen. Denn in Wirklichkeit, ja, ist außen vor lassen, ausschließen. Ausschließen aus einer Familienfeierlichkeit, eine Beerdigung, ein Abschiedsfest.
Ja.
Und wie schade, wenn man zu diesem Fest nicht dazugenommen wird.
Aber wieso ist das so, dass wir das bei... Ich merke ja, wie beklommen ich bin, wenn du darüber redest.
Wieso bist du bekloppt dabei?
Ich bin irgendwie berührt.
Ja, genau, wie du reagierst.
Mhm. Ja, ich reagiere und ich denke, ich beschäftige mich mit den Dingen und ich bin dann auch offen so und merke trotzdem, wie schwer das für mich ist und wieso ist das so schwer für uns? Also das, ich merke das ja auf einer Beerdigung, da wird halt kaum geweint. Ne? Also,
mhm.
Es gibt wie einen, der weint. Ne? So,
ja, ja. Trauer ist ansteckend. Alle angeborenen Gefühle sind ansteckend. Trauer ist ansteckend, Freude, mhm, ist ansteckend, Wut ist ansteckend, Angst ist ansteckend,
ja,
Ekel ist ansteckend. Und wir haben diese Gefühle und das sind Talent, wir brauchen die. Wir können einen Verlust nur bewältigen, wenn, ja, wir traurig sein können.
Okay.
Und wir brauchen eigentlich auch diese Ansteckung, denn,
ja,
wenn ich ganz traurig bin, dann suche ich mir ja auch Leute, denen ich davon erzählen will, ja, weil ich instinktiv weiß, die werden mitempfinden, die werden mit mir vielleicht traurig sein oder sie werden mitfühlend sein.
Ja.
Und wie schade ist das? Ich gehe zu jemandem hin und sage, du, ich muss dir was Trauriges erzählen. Mein Kind ist ganz feste krank und derjenige sagt, du, weißt du, ich habe eigentlich gar keine Zeit. So, das ist verletzend. Ja. Und wenn ich mich total freue über irgendwas, ja, ja, dann weiß ich auch, welche Leute ich anrufe in der Hoffnung, dass sie sich total mit mir freuen, ja, im Grunde so. Und zusammenzusitzen und gemeinsam traurig zu sein, um dann auch wieder lachen zu können. Wenn ich das eine zulasse, passiert ja auch im Grunde im Gegenzug, dass die Freude auch wieder Platz hat. Und Traurigkeit ist ansteckend. Und jetzt ist das große Problem, dass wir nicht traurig sein wollen.
Ja.
Wir werden groß und erzogen dazu, sei doch nicht so traurig, wein doch nicht, ist doch nicht so schlimm. Ein Kind fällt hin und die Mama, die Erzieherin, der Papa, die sagen, tut doch nicht so weh. Und das stimmt nicht, es tut weh.
Ja. Du sprichst dem Kind dieses Gefühl ab. Ja.
Ganz genau. Und im Grunde erziehst du Stück für Stück Wahrnehmungsempfindungen, Wahrnehmungsstörungen. Nicht Empfindung, sondern Wahrnehmungsstörungen ziehst du dem Kind an. Das Kind ist traurig und du sagst, ist doch nicht so schlimm. Such dir doch einen neuen Freund, wenn er mit dir nicht spielen will. Und was wir machen müssten, wäre eigentlich zu sagen, das glaube ich dir, dass das schlimm ist, aber vielleicht findest du einen neuen Freund. Das glaube ich dir, dass das weh tut, aber komm, ich puste mal, vielleicht wird das wieder besser. Aber erst wenn diese Wahrnehmung bestätigen. Und dann werden wir größer und größer. Und im ersten Schuljahr geht das gerade bei Jungs los, dass sie anfangen, nicht mehr öffentlich zu weinen. Und es gibt eine Untersuchung, die hatte letztes Mal ein Dozent aus Wien gesagt, Jungs, die im dritten Schuljahr noch öffentlich weinen, haben weniger männliche Freunde, weil sich diese kleine Männergesellschaft absondert und sagt, du gehörst nicht zu uns. Und das ist keine Biologie, das ist Soziologie.
Ja.
Und die Jungs im dritten Schuljahr, die sind genauso traurig wie die Mädchen. Und jetzt ist aber die Frage, was machen die damit eben so, ne? Und das ist einfach so ein großes Dilemma. Und wenn die Jungs und auch die Mädchen, die ja irgendwann auch anfangen, sich zu kontrollieren und sich entschuldigen für Gefühlsausbrüche, wer entschuldigt sich hier für ein herzliches Lachen?
Ja.
Oder wenn man sich ekelt, dafür entschuldigen wir uns auch nicht.
Ja.
Oder bei der Wut, da erklären wir das.
Ja.
Und bei der Traurigkeit entschuldigen wir uns. So, und da läuft einfach was verkehrt. Und dann kann sein, dass irgendwann eine Zeit kommt, wo ich Trauer brauche und
aber nicht
die nicht, und genau, nicht rankomme oder alles für falsch und verboten halte. Ich habe da eigentlich ein ganz gutes Beispiel für. Mein ältester Sohn, der hat mir vor 2 Jahren erklärt, dass er im ersten Schuljahr beschlossen hat, öffentlich nicht mehr zu weinen, egal wie weh es tut. Okay. Und er hat gesagt, er hat alle anderen Jungs verachtet, die geweint haben. Und ich stand dann fassungslos, weil ich gedacht habe, das ist mein Sohn. Wie kann das denn passieren? Ja? Und dann denke ich so, ja gut, es ist die Gesellschaft. Und denn diese Verachtung habe ich auch erst nicht verstanden. Und dann wurde die aber auch ganz logisch, wenn er sich eine Regel aufgestellt hat, dann lässt ihn der andere weinende Junge ja diese Regel hinterfragen. Und wenn er die nicht hinterfragen will, dann musst du einfach ablocken und sagen, du bist ja ein Baby, du bist ja eine Memme, du bist ein Mädchen. Das ist ja für Jungs ein Schimpfwort oft in dem Alter im Grunde. Und zum Glück hatte Matthias das für sich erkannt und konnte seine Regel verändern. Und nur ich selber kann ja meine Regel verändern. Und ihm ist zum Glück nichts passiert. Und ich frage mich heute immer, nicht immer, aber ich meine, in Seminaren bringe ich das als Beispiel, wenn mein Mann und ich tödlich verunglückt wären, was hätte unser Sohn gemacht, ohne zu weinen? Und ich kenne gerade einen Jugendlichen, der ist 17, da ist die Mutter gestorben, der Vater ist krank. Und dieser Jugendliche, der kifft, der säuft und der schmeißt sich Tabletten rein und der geht nicht mehr zur Schule, obwohl der ein guter Schüler war. Und er geht nicht zur Schule, weil er nicht weinen will. Und die Tragik daran ist, kiffen, saufen und Tabletten reinschmeißen und Schule schwänzen ist zusammen für den nicht so schlimm, wie wenn er weinen würde.
Genau.
Und
dann macht die Gefühle weg. Ja.
Genau. Und die Gefahr ist dann ganz groß, dass er daran kaputt geht, weil er im Augenblick nichts dran ändern will.
Was machen Eltern? Wenn das so ist. Wenn ich anfange mit so. Ja, die Oma stirbt. Also ich sage das dem Kind. Was noch? Was kann ich noch tun?
Ich sage das dem Kind und dann kann ich schauen, wo kann ich das Kind mit einbinden. Denn bei der Traurigkeit nur zuschauen macht so hilflos.
Ja, ah, okay.
Und im Grunde geht es jetzt darum zu sagen, okay, das ist jetzt passiert.
Ja.
Wie können wir gemeinsam aus dem Traurigen das Beste machen?
Ja.
Aus dem Schlimmsten das Beste machen? Mhm. Und dann könnte das Kind vielleicht auf die Totenbriefe hinten drauf ein Herz malen zum Beispiel, ja. Wenn dieses Kind zu der Zeit gerne Herz malt oder darf einen Sticker draufkleben. Das ist vielleicht ungewohnt, wenn auf dem Totenbrief.
Was ist ein Totenbrief vielleicht?
Da, am Totenbrief, genau. Wo drin steht, plötzlich und unerwartet oder nach langer Krankheit oder nach einem erfüllten Leben.
Das, was man schickt, den
ganz genau. Ah, genau. Okay. Mhm. Wie würdest du das nennen?
Ich bin dann so noch nicht drin, deswegen merke ich gerade,
ah, das ist der Totenbrief. Ich glaube, das ist Totenbrief.
Ja.
Ich sage Totenbrief dazu. Genau.
Ach, stimmt.
Verstarb und so, Oma.
Da könnten die Kinder mitgestalten.
Genau. Ich habe einen Brief gesehen, da ist ein Vater gestorben und da haben die Kinder ein Bild reingemalt von ihrem Papa. Und auch das geht. Wir müssen nicht die Vordrucke nehmen beim Bestatter, sondern gute Bestatter bieten einfach an, dass man selber mit kreativ werden kann.
Ja.
Oder die Kinder kleben dann eben das drauf. Die Kinder können in der Nachbarschaft die Briefe verteilen. Ja. Also die Kinder mit einbeziehen, dass sie das Gefühl haben, jetzt ist die Oma tot und ich kann auch mal etwas für die Oma tun oder ich kann auch der Mama helfen oder dem Papa, weil die gerade jetzt auch ganz viel zu tun haben.
Ja.
Eltern könnten Kinder mitnehmen, die könnten die mitnehmen, um Sarg aussuchen zu lassen.
Ja.
Wobei meistens die Kinder immer die teuersten Särge sehr schön finden. Aber
mit den Bommeln
oder
was?
Ja, und da können auch Eltern... Ja, oder mit tollen Beschlägen dran und so weiter. Oder überdimensionale Kreuze da drauf, genau. Wobei, da können Eltern auch sagen, der ist auch ganz schön, aber der ist einfach zu teuer. Also das darf man ja einfach auch sagen, das ist ja nicht pietätlos. Und Kinder können überlegen, welche Blumen nehmen sie vielleicht mit in die Hand. Hat die Oma eine Lieblingsfarbe gehabt oder... haben die Kinder eine Lieblingsfarbe, die sie schenken wollen, dass man ein Bild malen kann, wie es in den Sarg reinkommt oder in die Urne oder was vielleicht ins Grab reinkommt. Kinder können Grabkerzen bemalen, diese weißen Grabkerzen mit dem goldenen Deckel dabei.
Ja.
Da kann man gut mit bunten Eddingstiften draufmalen, das ist wasserfest. Und das Schöne ist, man kann diesen goldenen Deckel abmachen und in den Deckel eine Geheimbotschaft reinmalen oder reinschreiben.
Ja.
Und dadurch wird diese Kerze zu so einer ganz besonderen. Mhm. Und dann zu sagen, weißt du was, und bei der Beerdigungsfeier darfst du die Kerze tragen, nicht angezündet, aber die wird dann am Grab angezündet. Okay. Oder im Gottesdienst bei der Trauerfeier angezündet, dann wird sie gelöscht, zum Grab getragen. Ja. Manche Eltern haben auch Angst, dass sie sagen, so eine Beerdigung ist dann zu traurig für die Kinder, aber ich kann den Kindern ja erklären, warum viele schwarz tragen.
Mhm.
Ich kann den Kindern erklären, warum so viele Leute weinen, weil die traurig sind vielleicht, wegen der Oma. Und vielleicht dürfen Kinder auch mal zählen, wie viele Leute denn ganz feste geweint haben. So, also immer wieder schauen, es geht nicht darum, die Kinder einfach sinnlos zu beschäftigen.
Ja.
Ne? Aber wenn man Angst hat, dass die Traurigkeit zu bald ist, ihnen in dem Moment vielleicht eine Aufgabe zu geben. Oder zu sagen, weißt du was, du kriegst eine kleine Tasche voller bunter Taschentücher. Es gibt ja so schöne Motivtaschentücher.
Stimmt, mittlerweile,
Und es könnten auch einfarbige sein, aber bunte sind einfach nochmal manchmal so liebevoller in solchen Situationen. Und wenn du siehst, da weint einer ganz feste, dann darfst du dem ein Taschentuch geben.
Süß,
Und dann glaube ich auch, wenn ich jetzt irgendwo stehen würde und ich wäre total traurig und auf einmal würde mir ein Kind ein Taschentuch geben.
Und ein Hort drauf ist.
Genau. Zum Beispiel kann auch ein Totenkopf von so einem Piratentaschentuch sein. Muss man vielleicht mal gucken, wo geht was. Genau. Aber solche Dinge zu machen und und Eltern deutlich machen, wenn du dein Kind mitnimmst, das ist eine Wertschätzung auch für dein Kind und auch für die Oma.
Ja.
Und diese Kinder, die mit dabei sein dürfen und die mitgenommen werden, die werden keine Ängste entwickeln.
Ja.
Ängste entwickeln wir nur, wenn wir nicht informiert werden und wenn wir allein gelassen werden. Ne? Aber wenn wir jemanden haben, zu dem wir immer wieder hingehen können, dann gehen wir gemeinsam durch die Traurigkeit.
Und wie gehe ich mit meiner eigenen Traurigkeit um, wenn ich diese Angst habe, damit überfordere ich das Kind oder ich kann es nicht halten? Ne? Das ist ja auch das Gefühl, dieses, wenn ich jetzt losweile, dann brechen alle Dämme. So.
Hm. Im Grunde geht da auch wieder viel über Erklären, dass man sagt, es kann sein, dass ich ganz feste weine. Oder wenn ich so feste weine, dass ich dem Kind vielleicht nochmal sage, Schatz, ich muss so feste weinen, falls ich das überhaupt sagen kann, ich bin so traurig. Oder dass ich eben jemanden auch nochmal an der Seite habe, meine Schwester, meine Freundin, ein Freund, eine Erzieherin, die vielleicht mitkommt, weil ich vielleicht schon ahne, dass ich eventuell zusammenbreche. Und der dann sagt, schau, die Mama, die kann kaum noch laufen, guck mal, die Mama, die weint so feste, weil die so traurig ist, aber die Traurigkeit, die wird wieder weniger werden. Und dass einfach das Kind dabei bleiben darf, aber ihm erklärt wird, was passiert da und warum ich so feste weine. Ja. Und dass ich dann später wieder mit dem Kind auch nochmal darüber spreche.
Ja. Wie ist das dann in so einem weiteren Verlauf? Weil was ich auch wahrnehme, ist halt oft, dass wie von außen gesagt wird, jetzt ist gut mit der Trauer irgendwie.
Trauer braucht eigentlich gar keine Begrenzung. Es gibt sicherlich ein zu viel traurig und ein zu wenig traurig. Und was zu viel und zu wenig ist, das müssen Leute in Beziehung für sich immer selber erstmal ausloten.
Okay.
Aber ich würde mal sagen, zu viel ist, wenn jemand nur weint. Also das Kind steht morgens auf und die Mama und der Papa, die sitzen schon da betrübt, reden kein Wort, sind nur traurig. Das Kind kommt vom Kindergarten wieder oder aus der Schule, die Eltern sind genauso drauf und abends beim zu Bett gehen auch. Das kann zwischendurch mal sein, aber das über Tage oder Wochen, das ist zu traurig.
Okay.
Aber wenn eine Oma stirbt oder ein Mensch aus der Nähe stirbt, der allen viel bedeutet hat und es ist keine Traurigkeit sichtbar, dann ist das zu wenig. Das ist so wie, wenn eine große Freude da ist und keiner lacht. Das ist zu wenig. Aber weil wir uns freuen, müssen wir auch nicht von morgens bis abends lachen. Das macht einen auch
glücklich. Das ist ein gutes Beispiel, das verstehe ich.
Genau. Und im Grunde geht es immer um dieses Maß. Es geht ja gar nicht darum, wenn einer traurig ist, dass er nur weinen muss, sondern manche denken ja auch, und weinen nicht. Oder manche bewegen sich, machen Sport oder hören Musik, machen Musik.
Okay.
Es gibt ja so viele Ausdrucksarten eben. Wie war nochmal deine Frage?
Das war, wie ich damit nachher umgehe, mit der Traurigkeit, also nach der Beerdigung, also wie lange oder was?
Ja.
Das darf, du sagst, aber es gibt gar keine Begrenzung.
Es gibt keine Begrenzung, genau, weil es wird ein Leben lang traurig sein, dass die Oma nicht mehr da ist. Ja. Aber es geht darum, dass dieser Schmerz aufhört, dass es nicht ein Leben lang schmerzt, dass die Oma weg ist. Es darf berühren und ab und zu ist vielleicht ein Schmerz vorhanden, weil die Oma genau in dieser Situation jetzt einfach ganz doll fehlt. Aber die Traurigkeit, die darf bleiben, weil die Traurigkeit, die hat ja was mit Liebe zu tun. Wenn man Traurigkeit hier wegnehmen würde, was hätte ich dann noch?
Eine
Gleichgültigkeit im Grunde. Das wäre das, was auf die Schelle rutschen würde. Denn dass man irgendwann sagt, ich freue mich, dass die Oma tot ist, das geht ja eigentlich nicht. Und dann wäre der andere Satz die Gleichgültigkeit.
Okay. Ja, was können Eltern denn noch oder Erzieher auch an die Hand nehmen? Was wird ihnen helfen noch?
Ich arbeite ja immer total gerne mit Büchern. Ja. Genau. Habe da auch selber welche geschrieben für die Praxis.
Ja.
Nutze aber selber eben auch gerne Bilderbücher.
Ah.
Bilderbücher auch für Erwachsene.
Okay.
Weil man direkt darüber ins Gespräch kommen kann. Das finde ich ist einfach so wertvoll, als wenn ich jemandem was zum Lesen gebe. Und trauernde Menschen können sich oft nicht konzentrieren und gar nicht so lange lesen. Aber eigentlich wäre es empfehlenswert, in jedem Haushalt gäbe es auch ein Bilderbuch, was sich mit dem Thema Traurigkeit oder Tod beschäftigt. Da gibt es zum Beispiel das Bilderbuch, wie der kleine rosa Elefant einmal traurig war.
Ja.
Da geht es um Abschied, dass ein Freund weggeht und der kleine Elefant traurig ist, der mag nicht mehr essen, alles ist trüb und mag auch nicht mehr spielen. Und die anderen Elefanten trösten ihn und sagen, Mensch, das passiert doch jedem Mal, oder jetzt reißt dich auch mal zusammen. Oder such dir doch einfach einen neuen Freund und er versucht das alles und das geht gar nicht. Und im Grunde wird dann wirklich so die Trauergefühle beschrieben und dann bekommt er später den Rat von einer Eule, er soll weinen, wenn ihm danach zumute ist, weil das wie eine dunkle Wolke ist, die, wenn sie leer geweint ist, wieder hell und leicht wird. Dass er dem Freund einen Platz im Herzen geben soll und mit jemandem darüber sprechen soll, der ihm gut tut. Und das macht dieser kleine Elefant und er weint eine ganze Pfütze voll und erzählt seiner Mama davon. Die Mama, die sagt dann auch, das glaube ich dir, dass das traurig ist.
Ja.
Und er gibt ihm einen Platz im Herzen und merkt auf einmal, dass er auch noch einen Platz im Herzen für die Mama hat und für all die Freunde, die da sind. Mhm. Und da stirbt gar keiner in dem Buch drin, aber da wird im Grunde ganz schön beschrieben, was kann ich machen, wenn ich traurig bin. Das ist ein Buch, das kann ich bei Scheidungstrauer, bei Flüchtlingstrauer, bei Trauer überhaupt, auch bei Tod eben einsetzen.
Das finde ich immer einen guten Hinweis auch, dass, ne, dass auch die Traurigkeit, ne, einfach, es geht um Verlust oder Abschied. Und das muss nicht der Tod sein, der große Abschied, sondern können auch diese kleinen Abschiede sein. Also ich weiß auch im Kindergarten, wenn Kinder gehen, die sind halt auch die Übergang zur Schule. Das ist auch mit Trauer besetzt. Genau. Also Freunde.
Genau, und auch die Eltern sind traurig.
Ja, ja.
Ne? Weil das wieder diese Lebensabschnitte sind. Ne? Genau.
Oder ein Umzug kann ja auch sein. Ne?
Also ja. Umzug, ja, genau. Ne? Also im Grunde immer, wenn ich was verliere, was mir wichtig ist. Genau.
Also das wäre jetzt einmal das eine Buch. Hast du noch andere?
Ja, was ich total schätze, ist, das Buch hat Opa einen Anzug an von Amelie Fried. Das ist ein Buch, das ist ganz viel in Braun gemalt. Deswegen sagen viele Leute, um Gottes Willen, so ein düsteres Buch. Aber es sind eigentlich sehr schöne, eindrucksvolle Bilder und es sind ganz tolle Texte. Und es ist der Opa im Sarg zu sehen, wie er im Anzug im Sarg liegt.
Ja.
Und ich denke, das ist total wichtig, weil das gruseligen Fantasien vorbeugt.
Ah, okay.
Viele Kinder glauben, da liegt im Sarg ein Skelett. Und wissen gar nicht, dass das, bis jemand zum Skelett wird, sowas Jahre dauert im Grunde. Und dann kann man sich das einfach anschauen, kann überlegen, wie sieht denn Tote aus, was hast du schon mal gesehen? Und das heißt, ich kann ganz viel lernen eben an diesen Büchern. Und ich denke auch, Kindergärten brauchen sowas. Und nicht im Personalraum und nicht im Büro oder Leitung, sondern im Gruppenraum. Weil ich kann erst anfangen, Fragen zu stellen, wenn ich Wissen bekomme.
Ja.
Und wenn Eltern sagen, du kannst dich alles fragen, auch über den Tod, aber wenn ich gar nicht weiß, was ist denn Tod, kann ich auch keine Fragen stellen.
Das heißt, du würdest auch empfehlen, einfach das in Kindergärten oder in Familien einfach die Bücher da zu haben, um das Thema da zu haben, ohne dass es einen Anlass gibt erstmal.
Ganz genau. Genau.
Okay.
Und einsetzen könnte ich sowas immer zum Herbst oder wenn Kindergartenkinder die Kita verlassen, weil dann eben Traurigkeit einsetzt, zum Jahreswechsel, alle Heiligen, alle Seelen, Toten Sonntag oder wenn draußen im Garten eine tote Maus liegt. Also Einsatzmöglichkeiten gibt es genügend, wenn zum Glück nicht ein aktueller Fall, ein Menschenfall im Grunde da ist. Genau, aber auch einfach so. Einfach so, weil das zum Leben dazugehört.
Ja, das finde ich einen guten, fast ein gutes Schlusswort, weil es zum Leben dazugehört.
Ja.
Wie kann man sich mit dir verbinden? Du hast eine Webseite?
Genau, www.familientrauerbegleitung.de und auf Facebook bin ich ganz aktiv.
Facebook ist dein Kanal.
Genau. Genau, das ist eigentlich so der Hauptkanal.
Ja.
Und erreichen am besten per Mail. Viele Leute rufen an, aber weil ich so viel arbeite tagsüber, habe ich das Handy meistens aus.
Ja, genau. Okay. Mail oder Facebook. Und dann hast du eine ganze Reihe Bücher geschrieben. Packen wir auch dann rein, oder zumindest die, die du empfiehlst. Das heißt, es gibt dieses Geschichtenbuch, oder?
Genau, Geschichten des Lebens erzählt, weil der Tod sie geschrieben hat. Da erzähle ich Geschichten aus der Praxis, die gleichzeitig auch so verdeutlichen, was man eben selber auch machen kann. Im Grunde ist das so eine Mischung von Praxisbuch und Lesebuch.
Ja.
Genau, und ansonsten habe ich halt mehrere Fachbücher geschrieben und ein Buch, was ich nach wie vor total schätze, ist das erste für immer, anders, das Hausbuch für Familien in Zeiten von Trauer und Abschied. Und da glaube ich tatsächlich, dass das ein Buch ist, das müsste eigentlich in jeden Haushalt reingehören, so wie ein gutes Grundkochbuch.
Ja, kommt so, auf jeden Fall in die Shownotes, Empfehlung.
Ja.
Super. Dankeschön. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, danke, dass du hier nach Gelsenkirchen hingekommen bist, genau.
Dann möchte ich dir aber auch Danke sagen für die Arbeit, die du machst, weil ich finde halt, Trauer ist halt einfach in unserer Gesellschaft, ist halt eins der Gefühle, die keinen Platz oder sehr wenig Platz mehr hat. Wir haben uns ja vorher schon darüber unterhalten, dass ich finde das so wichtig, dass du das tust. Und danke dafür, dass du es gerade mit den Kleinsten machst, also gerade die Kinder im Blick hast und die Familien. Die liegen mir auch im Herzen und ich denke, die sind halt oft auch allein auf weiter Flur, dann gerade mit diesem Gefühl. So. Deswegen vielen Dank dafür, deine Arbeit. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll.
Ja, danke schön auch.
Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen. Mhm. Was hast du, weil es geht ja um Eltern auch so, ne? Was hast du bei deinen Eltern vielleicht nicht gelernt und vermisst, was du dir selbst beibringen musstest?
Das ist schwierig, wenn ich sage, im Grunde Empathie.
Ja.
Ja, so. Im Grunde, also meine Eltern, die gehören ja der Kriegsgeneration an. Mhm. Und meine Eltern, die haben uns Kindern all ihre Liebe gegeben, die sie geben konnten, aber es war immer eine kontrollierte Liebe gewesen.
Ja.
Und da weiß ich, dass das ganz vielen anderen Menschen in meinem Alter auch ähnlich geht. Und das habe ich irgendwann im Laufe meiner Ausbildungszeit auch begriffen und konnte deswegen auch milder mit meinen Eltern eben umgehen. Mhm. Aber mir ist bewusst geworden, auch im Gespräch, besonders mit meiner älteren Schwester, dass wir es anders halten wollen, für uns selber und auch für unsere Kinder eben.
Ja.
Genau, und dazu gehört eben auch, Traurigkeit halt zuzulassen. Mhm. Und da wird das wieder deutlich, wer Traurigkeit nicht zulassen kann, wenn nur auf Halbmast trauert, der kann auf Halbmast auch nur lieben oder sich auf Halbmast nur freuen. Und ich freue mich so gerne. Und das braucht dann einfach, dass man auch die Trauer aus sich rauslässt.
Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Ich bin meinen Eltern dankbar dafür, dass sie uns immer ernst genommen haben, dass sie uns mit ihren Möglichkeiten unterstützt haben, dass wir ihnen als Kinder wichtig waren, dass sie uns gefördert haben. Solche Dinge finde ich schon ganz wichtig, dass ich Familiensinn mitbekommen habe, auch wenn ich es heute zum Teil anders lebe, aber die haben Grundstock mitgegeben und meine Eltern haben mir einen Glauben mitgegeben, der nie strafend war. Also ich habe nie von einem Gott gehört, der mich bestraft, sondern eher einer, der mich unterstützt. Mhm. Und da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar für. Weil ich heute merke, dass es einfach in mir drin ist und dass das mir niemand mehr nehmen kann, einfach so. Mhm.
Wenn du werdenden Eltern so drei Botschaften mit auf den Weg geben könntest, was wären das, nur drei kurze Tipps oder Wahrheiten, die du für dich so rausgefunden hast?
Was soll ich noch so umschneiden? Ich finde es gerade ganz, ganz schwer, weil gerade der Kopf mehr einsetzt als das. Wenn ich sage, so liebt eure Kinder, das ist ja irgendwie, natürlich ist das eine Botschaft, aber ich meine, irgendwie ist das ja sowas von selbstverständlich. Doch, liebt eure Kinder und nehmt sie einfach so an, wie sie sind und liebt sie da drin und gebt ihnen Unterstützung und lasst sie Leben ausprobieren.
Ja, das war das Interview mit Mechthild. Ich merke ja, solange ich mich auch schon mit dem Thema Trauer und Traurigsein und Abschied und Tod beschäftige, dass mich das immer wieder kriegt. Ich war wirklich sehr berührt und bewegt während unseres Gespräches. Und ich merke aber auch, dass das mir so gut tut, dass ich einfach diese Gefühle da so gut mittlerweile drankomme und das auch halten kann und einfach die Traurigkeit einfach auch sein lassen darf. Die darf dann da sein. Ja, wenn du noch Fragen hast zu dem Thema Trauer, Abschied und Verlust, dann kannst du dich auch gern direkt an Mechthild wenden. Ihre E-Mail-Adresse ist, wie gesagt, in den Shownotes. Da findest du auch ihre Facebook-Seite, ihre Webseite. Und ganz, ganz wichtig, auch ein Link zu dem Förderverein, der das Ganze trägt und finanziert, denn Trauerarbeit wird von den Krankenkassen nicht bezuschusst oder bezahlt. Das heißt, die Menschen müssen das selbst tragen, wenn sie sagen, ich brauche Unterstützung, ich möchte Unterstützung und Begleitung haben. Und das ist eine gute Möglichkeit, das Menschen zu ermöglichen, indem man diesem Förderverein beitritt. Eine ganz großartige Arbeit, die Mechte da leistet und die ganzen Menschen, die um sie herum sind. Wie gesagt, Förderverein findest du auch unten in den Shownotes und gerne unterstützen. Ich freue mich wie immer auch von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. Gerne in den Kommentaren kannst du auch deine Erfahrungen mit Trauer oder Erfahrungen mit Trauerbräuchen in der Familie vielleicht und Verlust und Abschied schreiben. Oder du schreibst mir, wenn du es lieber privat halten möchtest, als E-Mail an info@christopher-end.de. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Es ist Sommer. Ich hoffe, auch du kriegst dann einen Strahlen ins Gesicht gezaubert von der Sonne und von dem tollen Wetter. Und bis bald. Tschüss.